SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen guten Tag. SWR 2 aktuell heute unter anderem mit diesen Themen. Russische Truppen rücken auf und in die ukrainische Hauptstadt Kiew ein. Wir bewerten die militärische Lage mit dem Sicherheitsexperten Wolfgang Richter und reden mit ihm über die möglichen Optionen. Was taugen die jüngsten Sanktionen des Westens? Fragen an den Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burkhoff. Tag 2 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin feuern Raketen auf Kiew ab. Panzer sollen vorrücken, die Zahl der Opfer steigt. In Russland soll es in zahlreichen Städten Proteste gegen die Invasion des Nachbarlandes gegeben haben, trotz Demonstrationsverbot. Nach Angaben einer Bürgerrechtsorganisation wurden 1700 Menschen festgenommen. Putin lässt den Widerstand gegen seine Diktatur niederknüppeln, wie schon bei vorherigen Gelegenheiten. Medien werden gleichgeschaltet, dürfen nur noch Informationen von offiziellen russischen Stellen publizieren, teilte die Medienaufsicht Roskomnadzor mit. Es ist der Totalitarismus in Reinform, der in Russland Einzug hält und der einen Vorgeschmack auf das gibt, was auf die Ukraine zukommen könnte. Zur aktuellen Lage im Kriegsgebiet, der Bericht von Paulina Milling.
Es gibt Explosionen in mehreren Bezirken von Kiew. Russische Sabotagetrupps und Aufklärung sollen in der Stadt unterwegs sein. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Michail Podolak erklärt, das Angriffsszenario Russlands sei inzwischen klar. Das einzige Ziel ist, in Kiew einzudringen und die Führung der Ukraine zu zerstören, Volodymyr Zelensky persönlich. Nur dies ist das Ziel dieser Sonderoperation. Deswegen gibt es diesen gewaltigen Druck auf Kiew. Der Feind habe ihn zum Ziel Nummer 1 erklärt, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Sie wollen die Ukraine politisch vernichten, indem sie den Staatschef vernichten. Er bleibe aber bei seinem Volk, betonte Zelensky. Im Regierungsviertel in Kiew sollen bereits am Mittag Schüsse gefallen sein. Das ließ sich bisher nicht durch mehrere unabhängige Quellen überprüfen. Stellt Molotow-Cocktails her, fügt den Besatzern Schaden zu, twittert das ukrainische Verteidigungsministerium heute Vormittag. Es ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, über Truppenbewegungen zu informieren. Im Land gilt seit heute eine allgemeine Mobilmachung. Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren ist es verboten, das Land zu verlassen. Russland geht weiter an mehreren Orten und aus mehreren Richtungen gleichzeitig vor, mit Luftangriffen und Bodentruppen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums spricht weiter hartnäckig nicht von Krieg, sondern von einer militärischen Sonderoperation. Schwerpunkt in seiner Auslegung ist offenbar Donbass. Die Truppen der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk setzen ihre Gegenoffensiven gegen Einheiten der Streitkräfte der Ukraine mit Feuerunterstützung der Streitkräfte der Russischen Föderation fort. Schwere Kämpfe in der Ostukraine, auch in der Dunkelheit fanden Gefechte statt. Eduard Bassurin, der die Miliz der selbsternannten Volksrepublik Donetsk anführt, spricht von einer harten Nacht. Entlang der gesamten Kontaktlinie wurde geschossen. Mehr als 2000 Granaten flogen in unsere Richtung, darunter Mörsergranaten. In Wohngebieten ist vieles zerstört. Es gibt zivile Opfer. Zivile Opfer und Angriffe auf Wohnobjekte wurden auch jenseits der Kontaktlinie gemeldet. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, Russland greife nicht nur militärische Ziele an, wie es angeben würde, sondern auch zivile. An diesem Morgen verteidigen wir unseren Staat allein, wie gestern auch. Die stärksten Mächte der Welt schauen aus der Ferne zu. Haben die gestrigen Sanktionen Russland überzeugt? Wir hören in unserem Himmel und sehen auf unserem Boden, dass dies nicht ausreicht. Heute sei der schwierigste Tag, so das Innenministerium. Die Territorialverteidigung schreibt, heute brauche die Ukraine alle.
Der Bericht von Paulina Milling zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Kämpfe rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew werden härter. Oberst Wolfgang Richter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich Sicherheitspolitik. Ehemals Generalstabsoffizier der Bundeswehr, war für die OSZE tätig. Herr Richter, Anton Heratschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, wird von der Nachrichtenagentur Reuters mit den Worten zitiert: Heute werde der härteste Tag. Ist das heute schon so etwas wie ein Tag der Vorentscheidung in diesem Krieg?
Ja, das mag durchaus sein. Also was sich jetzt herauskristallisiert ist, also das wussten wir seit gestern, dass es eben nicht nur um die Erweiterung der beiden Donbass-Volksrepubliken geht, sondern dass es um eine groß angelegte Aggression gegen die Ukraine geht. Das Ziel ist eindeutig ein Regime-Change, also ein Wechsel der gegenwärtigen Regierung, deswegen auch der schnelle Stoß auf Kiew von Norden her. Man wird sich wohl bemühen, dort die gegenwärtige Regierung abzusetzen und ein Regime zu installieren, das pro-russisch ist, um dann auch vielleicht eine Legitimation zu bekommen, die man natürlich weltweit nicht Russland abnehmen wird, aber eine Legitimation zu bekommen für eine Truppenstationierung, das ist im Moment absehbar. Die Frage ist jetzt, wird das bedeuten, dass die Ukraine sich de facto in eine östliche Ukraine und eine westliche spaltet mit einer Trennlinie am Dnieper? Was geschieht mit der ukrainischen Regierung? Ich gehe nicht davon aus, dass sie sich einfach kampflos hier ergibt, sondern dass sie möglicherweise auch nach Westen ausweicht und von dort weitermacht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte sich ergeben, wie das teilweise aus russischen Sendern her klingt, sondern dass wir noch einige harte Kämpfe sehen werden. Putin geht ein hohes Risiko ein. Denn ein Häuserkampf, und das steht ja jetzt bevor, man hat ja schon aufgerufen, Molotow-Cocktails zu machen, damit man russische Panzer abwehren kann. Ein solcher Häuserkampf ist sehr blutig, ist sehr verlustreich. Und irgendwann wird Putin dann auch in Moskau begründen müssen, warum so viele junge russische Soldaten in einem Krieg sterben, der ja ein Bruderkrieg ist. Und ich hoffe und glaube auch, dass das nicht nur die Bevölkerung veranlasst, die ist ja sowieso skeptisch gegenüber diesem Krieg, umzudenken, sondern auch die politische Elite in Moskau. Das könnte durchaus sein, dass Putin langfristig sich hier in seinem Risikokalkül verschätzt hat.
Herr Richter, halten Sie es für möglich, dass Putin auch das ganze Land erobern lässt und dann irgendwann an der Ostgrenze der NATO steht?
Also ich halte jetzt im Moment alles für möglich. Das kann durchaus so kommen. Dann würde er noch mehr ein Hasardeurspiel betreiben. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich glaube, es geht jetzt erstmal um den Regime-Change. Ich denke auch, dass die russischen Kräfte letztlich nicht ausreichen, um den Angriff auf die gesamte Ukraine auszudehnen. Und vor allen Dingen nicht, um sie dann auch besetzt zu halten. Wenn wir dürfen den Widerstandswillen, glaube ich, der Ukrainer nicht unterschätzen. Das mag in der Ostukraine anders aussehen. Aber es ist eben so, dass wir jetzt über die Mitte der Ukraine reden und vor allen Dingen über die Westukraine, wo es noch nie pro-russische Gefühle gab, sondern wo der Widerstandswille auch traditionell, wenn Sie zurückblicken in die Geschichte, immer sehr stark entwickelt war. Das heißt, das wird für Russland blutig. Sie werden das nicht lange durchhalten können, außer weitere Kräfte dorthin zu entsenden, also Besatzungskräfte. Und ich glaube, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist jetzt, einen Regime-Change herbeizuführen und sozusagen eine pro-russische ukrainische Regierung zu installieren, die dann die ukrainischen Streitkräfte befehligt und ihnen den Befehl zum Waffenstillstand und zur Aufgabe gibt.
Machen denn momentan Waffenlieferungen an die Ukraine Sinn? Die Regierung in Kiew will sie ja noch.
Ja, also sie kommen wahrscheinlich jetzt ohnehin zu spät. Die Lage ist, wie sie ist. Die Luftüberlegenheit kann man natürlich nicht damit verändern. Über Panzerabwehrwaffen verfügen die Ukrainer nicht nur, weil sie westliche Hilfe bekommen haben, sondern auch, weil sie natürlich noch über eigene Panzerabwehrwaffen verfügen. Die ukrainische Armee verfügt auch über etwa 1000 Kampfpanzer. Also wenn man das taktisch geschickt einsetzt, dann müssen die Russen hier mit hohen Verlusten rechnen. Und der Häuserkampf ist, also der Kampf in Städten und Wäldern ist besonders verlustreich. Das ist kein Spaziergang. Also wenn es den Russen nicht gelingt, jetzt schnell einen Regime-Change herbeizuführen, deswegen komme ich ja auch auf diese Beurteilung, dann wird es langfristig und blutig und dann kann man natürlich dran denken, aus dem Westen der Ukraine heraus den Widerstand sehr lange fortzusetzen. Da wären möglicherweise Waffenlieferungen dann auch ein Mittel der Wahl, aber ich befürchte, das Szenario sieht im Moment so aus, wie ich das jetzt gerade einschätze, ein rascher Regime-Change.
Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs und einer Neupositionierung des Westens, der Politik gegenüber Russland, ist in der Bundesrepublik die Diskussion um die Einsatzbereitschaft bzw. Nicht-Einsatzbereitschaft der Bundeswehr aufgeflammt. Dazu sagte der Grünen-Parteivorsitzende Omid Nuripur am Morgen im Deutschlandfunk:
Ich muss einfach eingestehen, wenn es einen Grund gibt für Politik, schlechtes Gewissen zu haben. Da sind es die Berichte über den Zustand der Bundeswehr. Wir haben den Inspekteurbericht gehört, die letzten Tage, wie es gerade um unsere eigenen Streitkräfte bestellt ist. Das ist ein wahrer Grund, schlechtes Gewissen zu haben für die Politik.
Welche Konsequenzen muss die deutsche Politik jetzt sofort für die Bundeswehr ziehen?
Ich glaube, es ist vor allem wichtig, und das haben ja Fachleute seit langem erkannt, die Bundeswehr muss wieder umstrukturiert werden zu einer Armee der Bündnis- und Landesverteidigung. Sie war zu lange ausgerichtet auf Auslandseinsätze mit der Vorstellung, man könne aus verschiedensten Verbänden das richtige Einsatzkontingent zusammenschneidern. Das heißt, wir haben im Grunde genommen dann keine Großverbände, die im Frieden einsatzbereit sind und rasch operativ fähig in den Einsatz gehen können. Das muss wiederhergestellt werden. Die Konzentration muss ganz auf die Verteidigung der Bündnispartner ausgerichtet sein und auf die Landesverteidigung. Und das verlangt erstmal eine strukturelle Änderung. Und es verlangt auch, den Haushalt für die Verteidigung so zu gestalten, dass wir effektiv Mittel ausgeben, auch für Investitionen in neue Waffensysteme.
Sagt Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen für den Westen und auch für Deutschland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Westliche Staaten und Organisationen, die USA, die G7 und die EU, haben Sanktionen gegen Russland wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen. Es sind Sanktionen gegen den Bankenbereich, gegen weitere Oligarchen aus dem Umfeld von Putin. Die Einfuhr von wichtigen technologischen Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, wird gestoppt, um nur einige wenige Punkte zu nennen. Professor Hans-Peter Burkhoff hat an der Universität Stuttgart-Hohenheim den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen. Herr Burkhoff, wie hart treffen denn diese Sanktionen die russische Wirtschaft?
Das können wir noch nicht absehen, weil wir nicht wissen, wie viele Auswege sie finden, um an den Sanktionen vorbeizukommen. Man kann bei Ländern, die ähnlich sanktioniert wurden, sehen, dass die Auswirkungen äußerst gravierend waren. Das betrifft zum Beispiel den Iran. Aber der Iran ist natürlich auf der weltpolitischen Bühne ein sehr viel kleinerer Spieler und hat weniger Möglichkeiten, an den Sanktionen vorbeizukommen. Er hat auch weniger, was die Welt begehrt. Er hat vor allem weniger Rohstoffe. Und das ist bei Russland anders. Das heißt, es wird also ein großer Anreiz auch gesetzt, dann die Sanktionen zu umgehen. Und wir haben ja einige Spieler im Markt, einige sehr bedeutende Spieler im Markt, die die Invasion nicht verurteilen und die durchaus bereit wären, dann entsprechende Schlupflöcher zu lassen.
Und die dann darauf setzen, dass sie mit Russland praktisch außenrum irgendwelche Deals machen können.
Richtig, und dabei ganz gut verdienen werden. Und wir sehen es bei China und Indien, das sind Länder, die selber sehr rohstoffhungrig sind, die dann auch glauben, dass sie da eventuell einen Vorteil draus haben könnten.
Bundesfinanzminister Lindner sagte heute Morgen vor dem EU-Finanzministertreffen in Paris, es gebe bereits jetzt eine vollständige Blockade russischer Banken. Der Geschäftsverkehr sei nahezu beendet. Nur in Einzelfällen sei es noch möglich, etwa Rechnungen für Gaslieferungen zu begleichen oder Überweisungen deutscher Firmen an ihre Töchter in Russland zu tätigen. Hat Lindner da recht?
Das kann ich von außen gar nicht sehen. Also da hätte ich keinen Überblick drauf. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man da im Moment vorsichtig ist, dass auch die Banken angesichts des enormen Drucks der Vereinigten Staaten, aber inzwischen auch der Europäischen Union äußerst vorsichtig wären, hier, also europäische Banken äußerst vorsichtig wären, hier Umgehungsmaßnahmen zu treffen.
Von EU-Seite will man den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT nicht ausschließen. US-Präsident Biden war gestern Abend bei der Pressekonferenz, als das Thema zur Sprache kam, ausgesprochen schmallippig. Das sei das letzte Mittel, sagte vor dem EU-Finanzministerberatung auch noch einmal der französische Ressortchef Le Maire. Wäre das tatsächlich so etwas, was Russland in die Knie zwingen könnte, der Ausschluss aus SWIFT?
Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil man hat natürlich dann möglicherweise auch die Mittel für Russland, für die russische Regierung, der Bevölkerung gegenüber klarzumachen, wir sind an der ganzen Katastrophe gar nicht schuld, das ist das böse Ausland. Und dann geht man in eine Wagenburg rein und wird den Menschen in Russland halt noch viel mehr abverlangen als schon in der Vergangenheit, wo ja das Versagen eindeutiger noch bei der russischen Regierung und nicht bei der internationalen Gemeinschaft lag, was die wirtschaftliche Lage angeht. Also möglicherweise wird das gerade dazu genutzt werden, um die Position zu verhärten und die Machterhaltung des russischen Regimes zu stärken. Also so eindeutig ist das nicht, dass das Russland in die Knie zwingt. Tatsächlich ist aber das System SWIFT ein ganz zentrales System der globalen Wirtschaft, ist so ein bisschen das, was der Container im Handel ist. Das Instrument, das alle nutzen. Ein Instrument, über das der gesamte internationale Zahlungsverkehr läuft, mit Ausnahmen abgesehen. Wobei man muss da vorsichtig sein, tatsächlich werden da nur Nachrichten ausgetauscht, aber die sind essentiell dafür, dass dieser Zahlungsverkehr reibungslos und schnell abläuft und gesichert ist. Und das ist für den Handel natürlich essentiell. Es gibt auch andere Zahlungssysteme, aber die sind lange nicht so effizient. Und wenn man das reine Volumen anguckt, bei SWIFT wird im Jahr, ich habe es mal versucht zu überschlagen, ungefähr das 600-fache des deutschen Bruttosozialprodukts an Zahlungen abgewickelt. Das ist also ein gigantisches System und wenn man da ausgeschlossen ist, das wäre schon ein großer Nachteil für Russland.
Sie haben die Propagandamöglichkeiten, die Putin letztlich hat, wenn er aus SWIFT ausgeschlossen wird, angesprochen. Das hieße dann letztlich aber auch, wenn er dadurch versuchen würde, die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen, dass es für den Westen letztlich besser wäre, konkret die Oligarchen, diejenigen, die mit Putin unter einer Decke stecken, zu treffen, so wie das jetzt beabsichtigt ist.
Selbstverständlich, wobei ich hier über Angemessenheit nicht reden möchte, weil wir haben einen Angriffskrieg mitten in Europa. Was da angemessen ist, das muss die Politik entscheiden. Aber es ist natürlich vollkommen undenkbar, dass wir immer noch Flugverkehr mit Russland haben, dass wir Tourismus haben mit Russland im Grundsatz, dass sich russische Sportler mit europäischen und amerikanischen Sportlern bei internationalen Wettkämpfen messen, dass das alles einfach weitergeht, als wäre nichts geschehen, weil es unterhaltsam ist, während wir gleichzeitig ein solches essentielles wirtschaftliches Element herausnehmen und damit natürlich Schaden im Leben von Millionen von Menschen anrichten.
Der Finanzwissenschaftler Hans-Peter Burkhoff von der Universität Stuttgart-Hohenheim zu den weiteren Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat und zu ihrer Wirksamkeit. 100.000 Menschen versuchen laut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in der Ukraine den Angriffen und dem Beschuss durch russische Truppen zu entkommen. Viele wollen das Land verlassen. In den Nachbarländern im Westen gibt es eine große Hilfsbereitschaft. In Polen, der Slowakei und in Ungarn treffen schon Flüchtlinge ein. Aber auch hierzulande stellen sich Politiker und Behörden darauf ein, dass Menschen aufgenommen werden. Man sei vorbereitet auf das, was komme, sagt beispielsweise Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der Blick in die Bundesländer. Wie bereiten sich denn Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor? Zuerst der Blick nach Stuttgart mit Knut Bauer.
In den Flüchtlingsunterkünften in Baden-Württemberg gibt es aktuell mehr als 7.000 Plätze. 2.600 sind belegt. Auch unter Pandemiebedingungen stehen also mehr als 1.000 freie Plätze zur Verfügung. Doch das könnte angesichts des Krieges in der Ukraine schnell viel zu wenig sein, sagt Marion Genkes, baden-württembergische Ministerin für Justiz und Migration.
Es ist unheimlich schwer zu prognostizieren, wie viele Menschen zu uns kommen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht im Moment von 100.000 Menschen, die sich innerhalb der Ukraine auf der Flucht befinden. Aber wir bereiten uns jetzt vor, damit jeder, der zu uns kommt, auch gut aufgenommen werden kann.
Kurzfristig werden jetzt Erweiterungen der bestehenden Flüchtlingsunterkünfte geprüft. Etwa indem die derzeit geltende maximale Auslastung von 60% der Kapazitäten wegen der Corona-Pandemie aufgehoben wird.
Das wird in der Tat geprüft. Glücklicherweise scheint die Pandemie im Begriff abzuklingen. Omikron erweist sich in den Verläufen glücklicherweise als weniger schwerwiegend, sodass wir in der Tat auch eine Vollauslastung der Erstaufnahmeeinrichtungen und auch deren Erweiterung durch zusätzliche Betten prüfen.
Und sollte das angesichts weiterer Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine nicht reichen, müsse man in Baden-Württemberg weitere Notunterkünfte suchen, so Genkes.
Wir prüfen auch Kapazitäten darüber hinaus. Das kann tatsächlich bis hin zur Inanspruchnahme von Hallen gehen.
Dabei ziehen Land und Kommunen anders als zuletzt bei der Suche nach einer neuen Landeserstaufnahmeeinrichtung an einem Strang. Die Sorge um die Menschen in der Ukraine, die unschuldig in diesen Krieg gelangt sind, ist groß, stellt Steffen Jäger fest, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Und deshalb seien Städte und Gemeinden auch bereit, den Flüchtenden zu helfen.
Was wir auf jeden Fall wahrnehmen, eine große Solidarität in den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs. Und wir haben auch die Ankündigung, dass wir alsbald in die Krisenüberlegungen des Landes Baden-Württemberg einbezogen werden. Und wir haben da natürlich eine große Offenheit, das auch zu unterstützen.
Informationen von Knut Bauer aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Der Blick nach Rheinland-Pfalz. Auch dort bereitet man sich darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, wie Christian Buttgereit aus Mainz berichtet.
Wie viele Flüchtende in den Landesaufnahmezentren Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer untergebracht werden könnten, ist noch nicht klar. Die Landesregierung verschaffe sich gerade einen Überblick, sagte Integrationsministerin Katharina Binz.
Die zuständige Behörde, die ADD, ist bereits seit dem Wochenende dabei, solche Szenarien sich auch anzuschauen und auch zu schauen, welche Puffer wir jetzt ganz kurzfristig aktivieren können.
Rheinland-Pfalz werde für die Ukrainerinnen und Ukrainer da sein, so Binz. Und das betrifft nicht nur die Landesaufnahmezentren. Zahlreiche Kommunen haben bereits ihre Möglichkeiten überprüft, in Eigenregie Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. In Trier beispielsweise gäbe es sofort 100 freie Betten in der Jägerkaserne, heißt es von der Stadt. Auch in Ida, Oberstein und Birkenfeld stünden Plätze in Kasernen zur Verfügung. Sollten die freien Unterkünfte nicht ausreichen, könnten auch Pensionen angemietet werden, versichert etwa der Vulkaneifelkreis. Andere Kommunen, wie die Städte Mainz, Koblenz oder Kaiserslautern, konnten noch keine genauen Zahlen nennen. Grundsätzlich seien sie aber bereit und bereiteten sich auch darauf vor, Flüchtende aufzunehmen. Der Kreis Bernkastel-Wittlich berichtet von ersten Anfragen von Ukrainern. Von solchen, die in der Eifel oder an der Mosel zu Besuch seien und nun nicht mehr nach Hause könnten. Grundsätzlich berechtigt ein biometrischer Pass Menschen aus der Ukraine zu einem 90-tägigen Aufenthalt in Deutschland. Dieser ließe sich unkompliziert um weitere 90 Tage verlängern, heißt es aus dem Mainzer Integrationsministerium.
Informationen von Christian Buttgereit aus der Redaktion Landespolitik in Mainz. 100.000 Menschen sind in der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg, vor Putins Soldaten. Die Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen im Südwesten laufen. SWR 2 aktuell, es ist 12.26 Uhr. Wie viele Unternehmen werden in den kommenden 3 Monaten ihre Preise erhöhen, fragt das Münchner Forschungsinstitut IFO regelmäßig ab. Der sogenannte Preiserwartungsindex lag schon vor der Eskalation in der Ukraine auf einem Rekordhoch. Heute ist die neue Ausgabe erschienen. SWR Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie sehen denn die Daten aus?
Ja, das ist fast wenig überraschend. Der Index ist natürlich, möchte man sagen, nochmal auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Also noch mehr Firmen als beim letzten Mal wollen ihre Preise anheben in den kommenden 3 Monaten. Und viele dieser Unternehmen begründen das auch ganz direkt und konkret mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine und den dadurch vermutlich weiter steigenden Energiepreisen. Besonders extrem ist dieser Preisanstieg bei den Lebensmittelhändlern. Nahezu alle, also fast 100%, planen, Waren teurer zu machen. Auch bei Großhandel und Industrie nimmt der Preisdruck laut dieser Umfrage immer weiter zu. Und einzig bei den Dienstleistern, da ist die Preiserwartung etwas, aber auch nur minimal gesunken. Und wenn wir uns jetzt heute einfach mal den aktuellen Ölpreis anschauen, dann ist der für die Nordseesorte Brent, das ist die, die für Europa besonders wichtig ist, seit gestern zwar wieder etwas gefallen, im Augenblick -2%, aber er liegt eben immer noch um die 100 Dollar und diese wichtige Marke ist ja gestern zum ersten Mal seit 2014 gerissen worden.
Mit dem Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen hat heute ein besonders energieintensives Unternehmen das Jahr 2021 bilanziert. War Energie ein Thema auf der Pressekonferenz?
Ja, sogar eines der zentralen Themen. Nach einem guten Jahr 2021 stellt sich die BASF auf einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr ein, und zwar eben wegen dieser teuren Energie. Zitat Konzernchef Bodermüller: Wir werden in den kommenden Monaten signifikante Preiserhöhungen umsetzen, um die deutlich gestiegenen Kosten weiterzugeben. Das Unternehmen hat vorgerechnet, was gestiegene Preise beim Erdgas allein im 4. Quartal an Kosten verursacht haben und kommt da auf 800 Millionen Euro zusätzlich in einem Quartal. Und das ist immerhin ein Zehntel des gesamten Jahresgewinns. Die BASF produziert zwar nach eigenen Angaben 70% ihres Stromes selbst mit Erdgaskraftwerken, ist da eben aber auch ganz besonders auf diesen Rohstoff angewiesen. Allein in Ludwigshafen verbraucht das Unternehmen 3 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, bezieht allerdings nach unseren Recherchen kein Erdgas direkt aus Russland.
Die Energiepreise werden weiter steigen. Das heißt, vom Inflationsziel der Europäischen Zentralbank 2%, davon können wir uns langfristig verabschieden.
So sieht es aus. Es wird auf jeden Fall im Moment zunehmend unwahrscheinlich, dass die Teuerung in den kommenden Monaten runtergeht auf eben diese 2%. Dieses Szenario war ja noch bis zum vergangenen Herbst von vielen vorhergesagt worden. Das IFO-Institut hat heute parallel zu diesem Preiserwartungsindex eine Schätzung abgegeben und die sieht nicht gut aus für Verbraucherinnen und Verbraucher, denn da liegt die Jahresinflation 2022 geschätzt bei 5% oder mehr. Die EU-Kommission hat für die Eurozone eine Schätzung abgegeben, die liegt dann bei 3,5%. Der DAX heute im Plus 1,5%, möglicherweise, weil die Russland-Sanktionen doch nicht so scharf sind, im Augenblick bei 14.260.